der Angriffstermin für den Krieg im Westen verschoben wurden. Immer wieder wurde er durch Männer des politischen Widerstands an die Westmächte verraten. Doch die Warnungen aus Deutschland blieben Cassandra-Rufe. Am 10. Mai 1940 setzte sich der Feldzug in Richtung Belgien, Luxemburg, Frankreich in Bewegung. Deutsche Soldaten in Brüssel, Paris, Athen, sie hatten den Nimbus der Unbesiegbarkeit. Das politische Konzept dafür hatte Hitler zu Weihnachten 1940 seiner Leibstandarte in einer geheimen Rede mitgeteilt. Friss Vogel oder stirb.
Seit dem siegreichen Ende des Polenfeldzugs war Hitler entschlossen, Frankreich ebenfalls anzugreifen. Ein Teil der Generalität unter Führung des Generalstabschefs des Heeres, Franz Halder, widersprach diesem Plan. 29 Mal wurde dieser Angriff verschoben. Dann wurde der Beginn des Feldzuges gegen Frankreich endgültig auf den 10. Mai 1940 festgesetzt.
Der Krieg im Westen sollte mit einem Überfall auf drei neutrale Länder, Holland, Belgien und Luxemburg, beginnen. Dieser Termin wurde von einer Gruppe Hitler-Gegner verraten. Doch im Westen glaubte man nicht daran.
Hitler wollte den Krieg gegen Frankreich, um damit England zu isolieren und zum Frieden mit dem Dritten Reich zu zwingen. Aber ebenfalls am 10. Mai wurde Winston Churchill Premierminister. Mai 1940. Ein Schicksalstag in Europa. Der Westfeldzug, der heute noch immer Frankreichfeldzug heißt, begann.
Soldaten der Westfront, damit ist die Stunde nun für euch gekommen. Der heute beginnende Kampf entscheidet das Schicksal der deutschen Nation für die nächsten 1000 Jahre.
Die Soldaten hörten Hitlers Tagesbefehl mit stummem Gehorsam, ohne viel nachzudenken. Für sie ging es nur um eines. Sie wollten zeigen, was sie konnten.
Dies auch, wenn sie keine Nazis waren, wie der österreichische Graf Spanocki.
Das Regiment, in dem ich war, wie überhaupt die meisten Regimenter mit niederen Nummern, deren Offiziere sozusagen alle aus Berufsoffiziersfamilien gekommen sind, die haben eine Art Insel im Braunen Meer gebildet. Das glaube ich, dass man das gar nicht anders nennen kann. Allein das Kavallerieregiment 17, in dem ich damals gedient habe, hat 5 Offiziere am 20. Juli verloren. Darunter Stauffenberg, der war von unserem Friedensregiment. Und neben dieser ganzen Situation war es schizophren, das normale, lustige Leutnantsleben. Wir waren dumme Lausbuben, 22 Jahre alt. Unser Hauptspaß war Reiten natürlich. Ich bin Turniere geritten, bin Hindernisrennen geritten und gebe zu, dass ich das sehr gern gemacht habe.
Viele von ihnen hatten noch patriotische Ressentiments gegen Frankreich, wie der Rheinländer Rolf Müllender.
Wir waren, wie der Angriffsbefehl kam, sehr siegesbewusst. Wir hatten allerdings Sorge über die französische Artillerie, weil von den Vätern her es immer hieß, das Trommelfeuer der Franzosen ist das stärkste, was es je gegeben hat. Aber sonst waren wir guten Mutes. Von den Eltern her und gerade ich als Rheinländer, wir hatten doch ein gewisses Vergeltungsbedürfnis, das muss ich ganz offen sagen, gegenüber dem Franzosen aus seiner Besatzungszeit im Aachener Raum, auch gegenüber dem Belgier. Und es war eben etwas drin, na ja, Vergeltung für Versailles.
zu Weihnachten habe ich meinen ersten Urlaub gehabt, wie ich den Mantel ausziehe, sieht er dieses EK2-Bandel, das man da am zweiten Knopfloch getragen hat. Schaut an und sagt, aha, sind die denn schon so schleißig, dass es kein Kreuz mehr dazu gibt? Also ich sage, na natürlich, selbstverständlich, Vater, greif in die Tasche, nimm es raus, er kriegt so in der Hand, dass er die Jahreszahl 1939 sieht, bitte, dreht es um, sieht das Hakenkreuz und gibt es mir mit den klassischen Worten zurück, wenn schon ein preußischer Orden, dann gefälligst mit der Krone, weil er hat sowohl die Nazi nicht gemacht, als die Preußen nicht gemacht. Ich war beleidigt, das gebe ich offen zu, so empfängt man keine Helden. Es war spät am Abend, ich bin mit einer kurzen Gute Nacht in mein Zimmer gegangen. Es dürfte ein Gespräch zwischen meinen Eltern gegeben haben. Und dann ist etwas passiert, was die heutige Generation sicherlich nicht versteht. Aber so war es. Er kommt herein, ich merke, dass er sich eigentlich das irgendwie entschuldigen will oder sowas. Und ich sage, Vater, ich weiß genau, was du willst. Der Krieg mit Frankreich steht vor der Tür. Du erwartest von mir, dass ich beim ersten Gefecht überlaufe. Das ist es doch, was du willst. Darauf schaut er mich verblüfft an und sagt mir, dann schmeiße ich dich aber raus. So war die Zeit.
In den frühen Morgenstunden des 10. Mai 1940 begannen deutsche Kampfflugzeuge große Teile Belgiens und Hollands zu bombardieren, um die Luftverteidigung beider Länder niederzukämpfen und wichtige Verbindungslinien des Gegners zu zerstören.
Die Zivilbevölkerung dachte an Fliehen. Aber wohin? Holländische und belgische Truppen, vom deutschen Angriff überrascht, rückten in ihre vorgesehenen Verteidigungsstellungen, ohne viel Hoffnung, sie lange halten zu können.
Die deutschen Verbände waren entlang der Westfront in drei großen Heeresgruppen aufmarschiert, unterstützt von zwei Luftflotten. Der deutsche Angriff auf Holland und Belgien hatte zum Ziel, die Engländer und Franzosen in eine Falle zu locken. Sie sollten glauben, dass die Deutschen wie 1914 einen großen Umfassungsangriff von Nordosten her planten und sollten den Angreifer nach Belgien entgegenmarschieren, was sie auch taten. Inzwischen hielten die Deutschen ihren Hauptstoß weiter südlich bereit. Die deutschen Angreifer in Holland stießen zunächst auf schwachen Widerstand, weil die Verteidiger von der deutschen Taktik in Verwirrung gestürzt worden waren. Besonders in Holland setzten die Deutschen in großem Stil Fallschirmtruppen ein, was bei der fliehenden Zivilbevölkerung Panik auslöste. Wohin sollte man fliehen? Die Deutschen schienen überall zu sein.
In den Gebieten um Rotterdam und Den Haag kamen sie zum ersten Mal aus der Luft und besetzten wichtige Brücken im Hinterland. Der damalige Gefreite in einem Fallschirmregiment, Arno Reichardt, berichtet über seinen ersten Absprung in den Krieg.
Für den Absprung war uns durch die Ausbilder folgende Vorschrift gegeben worden. Auf das Signal zum Absprung, Schlag auf das Gesäß beim Einzelabsprung, Boschhorn beim Reihenabsprung, drückt sich der Springer mit beiden Beinen kräftig vom Transportflugzeug ab. Unter gleichzeitigem Vorhochschwingen beider Arme, Strecken des Körpers und Schließen der Beine verlässt er in waagerechter Haltung das Transportflugzeug und erwartet so den Entfaltungsstoß.
Des wachsenden Widerstandes der holländischen Truppen konnten sich die deutschen Luftlandeeinheiten so lange halten, bis die Infanterie der von Osten angreifenden deutschen Truppen sie erreicht hatte.
Höhepunkt und Abschluss der holländischen Tragödie war die Zerstörung der Altstadt von Rotterdam durch die deutsche Luftwaffe mit über 800 zivilen Todesopfern. Kapitulationsgespräche mit dem holländischen Oberkommando waren schon im Gange, als der schwere Angriff erfolgte. Ein in letzter Minute abgegangener Gegenbefehl kam nicht mehr rechtzeitig durch.
Am fünften Tag der Kämpfe kapitulierte die holländische Armee. Königin und Regierung gingen nach London. Holland hatte einen kurzen und einsamen, aussichtslosen Kampf gekämpft. Der Fünf-Tage-Krieg ist nie ganz vergessen worden. Inzwischen hatten die deutschen Verbände auch Belgien angegriffen. Mit einer Kriegslist. 78 deutsche Fallschirmjäger sprangen auf das Dach der als unüberwindlich geltenden Festung Eben-Emael und hielten die ganze Garnison in Schach.
Oberleutnant Rudolf Witzig von der Fallschirmtruppe berichtet, wie sorgfältig das Unternehmen monatelang geplant war.
Im Februar 40 waren wir, Koch und ich, einmal nach Berlin kommandiert. Wir hatten dort Adolf Hitler und beteiligten Generälen aus Heer und Luftwaffe vorzutragen, wie wir uns die Einnahme, die Wegnahme der Brücken, die Einnahme des Forts eben einmal vorstellten. Ich hatte dazu mein Modell mitgebracht. Ein Modell, das Fachleute aus meinem Zug hergestellt haben, anhand der Landkarte mit überhöhten Höhen, aber immerhin derart, dass wir auf dem Modell demonstrieren konnten, wo die einzelnen Bunker und Anlagen dieser Werkgruppe eben einmal sich befanden. Unsere Erfolgschancen beruhten ganz eindeutig und absolut auf der Überraschung, denn in jedem Fall hatten wir gegen starke Übermacht zu kämpfen.
Die 78 Fallschirmjäger hielten auf dem Panzerdach von Eben-Emael die 1200 Mann starke Besatzung so lange unter Kontrolle, bis die deutschen Erdtruppen heranwarfen. Gleichzeitig hatten andere Luftlandeverbände den strategisch wichtigen Albert-Kanal überquert und seine Brücken besetzt.
Tagebuch von Karl Schönfeld. Pfingstmontag. An den Ufern des Albert-Kanals stehen schwarz geräucherte Bunker, Segelflugzeuge und Gräber gefallener Luftlandetruppen. Vor einem zerschossenen Haus sitzt eine junge, hübsche Frau und starrt stur vor sich hin.
Die belgische Regierung rief ihre Bevölkerung zum verstärkten Widerstand auf. Die belgische Armeeführung warf ihre besten Verbände dem eingebrochenen deutschen Gegner entgegen. Doch nach Überquerung des Albertkanals und der Maas gelang es den deutschen Panzerverbänden bereits in Richtung Antwerpen vorzustoßen. An der Dai-Linie trafen die deutschen Verbände auf französisch-britische Truppen.
Tagebuch des französischen Sergeanten Roux am 11. Mai 1940. Jetzt ist der Krieg mit all seinen Schrecken und Leiden auf uns hereingebrochen. Die Bevölkerung ist ängstlich und die Mehrheit wird nicht nur Zuschauer dieses Kampfes auf Leben und Tod bleiben.
Infanterist Bernd M. Messerschmidt berichtet vom Alltag des pausenlosen Vormarsches.
Das Fußwerk liegt selbstverständlich nach und nach an Ausdauer und an Belastungsfähigkeit nach. Blasen waren selbstverständlich gang und gäbe. Wunde Füße, bereits eitende Stellen an den Füßen. Das war eigentlich alles gar nichts mehr Besonderes. Da konnte man selbstverständlich auch nicht ein gerade lachendes Gesicht aufsetzen. Die Tagesziele waren bekannt. Es musste weitermarschiert werden.
Helmut Pohle, Gefreiter bei der Panzerabwehr, nahm an der Einnahme von Brüssel teil.
Wir bekamen als Vorausabteilung den Auftrag, in Brüssel im Außenministerium wichtige Papiere festzustellen. Wir sind so schnell wie möglich nach Brüssel reingefahren und dort fuhren noch die Straßenbahnen. Die Menschen waren ahnungslos. Als sie erkannten, dass wir die Deutschen waren, haben sie die Hände über den Kopf zusammengeschlagen.
Die belgische Armee kapitulierte. Der König der Belgier, Leopold III., ging in deutsche Kriegsgefangenschaft. Nicht alle Belgier trauerten. Den Flamen versprach man eine Sonderstellung im Großgermanischen Reich.
Die Schlappe der belgischen Truppen hatte inzwischen das britisch-französische Oberkommando veranlasst, mit ihren besten Verbänden, vor allem mit den Panzertruppen, immer weiter nach Belgien hinein vorzustoßen. Genau dies arbeitete der deutschen Heeresleitung in die Hände, die zunächst das Ziel verfolgte, den Gegner immer weiter aus Frankreich herauszulocken. Die französischen Panzer waren besser gepanzert und fuhren schneller. Aber weder die französischen noch die britischen Truppen, die sich hatten vorlocken lassen, konnten den Erfolg der 10 deutschen Panzerdivisionen aufhalten. Zusammen mit der deutschen Luftwaffe verfolgten sie eine kombinierte Strategie. Und so standen sie sich gegenüber. Mit über 140 Divisionen, jeweils 10.000 Mann pro Division, war die Infanteriestärke ungefähr gleich. Die Alliierten waren bei der Panzerwaffe stärker. Die Überlegenheit der deutschen Luftwaffe sollte die Unterlegenheit der Panzer und Geschütze wettmachen.
Die Schlachten waren noch nicht entschieden, als weiter südlich von den Ardennen aus der berühmte Sichelschnitt die gesamte alliierte Front in Belgien aus den Angeln hob.
Dieser Sichelschnitt entschied praktisch den gesamten Feldzug. Er war strategisch und taktisch eine revolutionäre Operation. Strategisch, weil er an einer Stelle erfolgte, die seit dem Ersten Weltkrieg als unbrauchbar für große Operationen galt. Taktisch, weil er der geheiligten militärischen Tradition widersprach, dass Durchbrüche ohne Flankensicherung verloren seien. Konkret, die alliierten Verbände in Nordfrankreich wurden nach Belgien hineingelockt, während die deutschen Panzerverbände von Süden her völlig überraschend bis zur Kanalküste vorstießen und damit wie mit einer Sichel die nach Belgien gelangten Feindtruppen von ihren Basen abschnitten. Die weiten Vorstöße des Panzergenerals Guderian tief in das Gebiet des Gegners hinein sollten die Entscheidung bringen. Ehe die durchgebrochenen Panzerverbände von Gegenangriffen in der Flanke gefasst werden konnten, waren sie schon wieder weiter, tief im unverteidigten Hinterland des Gegners. Für deutsche konventionelle Generale ein riskantes Unternehmen. Sie folgten Guderian nur schwerfällig.
Wedel H.B. schrieb in der Zeitschrift Die Heimat: Die Zeit, die wir hier draußen und ihr zu Hause miterlebt, ist groß. Das Ganze können wir erst nach Jahren überschauen, denn jetzt stehen wir in dem Umschwung einer veralteten Weltordnung mittendrin. Ja, ihr lieben Frauen und überhaupt ihr zu Hause, könnt stolz sein auf diese Männer hier draußen.
Die deutschen Panzer erreichten den Atlantik, machten an der Küste einen Rechtsschwenk an der Kanalküste entlang und stießen über Boulogne und Calais auf Dünkirchen vor. Die englischen und die französischen Truppen zogen sich dort zusammen.
Der französische Sergeant Roux notierte in seinem Tagebuch: In der Gegend von Cambrai, Abbeville, Calais ist alles in deutscher Hand. Das Meer allein hält die Deutschen zurück, weiter zu marschieren.
Den Alliierten drohte die Katastrophe. Die alliierten Truppen wurden auf einen immer kleiner werdenden Raum um den Hafen Dünkirchen zusammengedrängt. Und da passierte etwas Überraschendes. Hitler ließ die deutschen Panzer stoppen. 3 Tage lang durften sie nicht weiter vorrücken. Weder Generale noch Soldaten begriffen diese für sie unfassbare Entscheidung. Es ist viel spekuliert worden über diesen Haltebefehl vom 24. Mai 1940. Wahrscheinlich wollte Hitler seine nun doch stark strapazierten Panzer für den Endschlag gegen Frankreich, der ja noch immer bevorstand, schonen und fit machen lassen. Außerdem hatte Göring versprochen, die im Kessel von Dünkirchen zusammengedrängten feindlichen Truppen aus der Luft zu vernichten. Das gelang nicht. Vielmehr führte das Luftbombardement der Hölle von Dünkirchen zur ersten großen deutsch-englischen Luftschlacht, in der die Verluste ziemlich ausgeglichen waren. Churchill erklärte sie sogar für einen Sieg in der Niederlage. Wie dem auch sei, eines bedeutete das Wunder von Dünkirchen auf jeden Fall. Der Sieg über Frankreich, der sich jetzt abzeichnete, war nicht auch schon der Sieg über England.
Die Alliierten waren auf einen kleinen Verteidigungshalbring zusammengedrängt, während von der See her Rettung zur Flucht kam.
Eine englische Rettungsflotte, teilweise improvisiert zusammengestellt, kam Tag für Tag, um die schmelzende Masse dieser noch vor kurzem so stolzen Armee einzuschiffen und ohne ihre Waffen und ihr schweres Material nach England hinüberzuschaffen.
Görings Luftwaffe versuchte vergebens, die Flucht der Engländer zu verhindern. Die Briten konnten in der Operation Dynamo einen großen Teil ihrer und der französischen Truppen auf die Insel bringen. 224.000 wurden gerettet. 2.000 Mann gingen unter. 80.000 Alliierte mussten in deutsche Gefangenschaft.
Thank you.
Die britische Expeditionsarmee war zwar für den Moment entwaffnet, aber sie war im Kern heil geblieben. Das Ziel, zugleich mit Frankreich, England aus dem Krieg herauszuschlagen, war damit gescheitert.
Atempause für die deutschen Truppen. Innerhalb von knapp 3 Wochen hatten sie mehr als 500 Kilometer überwunden.
Soldat Anton Schlecker an die Eltern eines bei Abbeville gefallenen Kameraden. Nun kam die zweite Welle Panzer heran. Einer blieb vor unserem Loch stehen und schoss mit seinem Maschinengewehr herein. Ihr Sohn bekam so 10 Schüsse in die rechte Rückenseite. Ihr Sohn atmete noch einmal tief auf und brach dann zusammen. Sie dürfen mir glauben, wie es mir zumute war, mit 2 toten Kameraden in dem Loch zu sein.
Fritz Breyer war zu Beginn des Frankreich-Feldzugs Gefreiter in der 21. Infanteriedivision.
Ein Unteroffizier und ein Gefreiter, die hatten ein französisches Mädchen vergewaltigt. Das wurde zur Kenntnis genommen und auch verurteilt. Einige Tage später wurde das Bataillon aus den Kampfhandlungen herausgezogen, musste antreten und diese beiden Leute wurden erschossen. Denen war aber bekannt, und das war jedem Lanzer damals bekannt, dass Vergewaltigungen und Plünderungen mit der Todesstrafe bestraft werden.
Vorbereitung für die zweite Phase des Westfeldzugs, der eigentliche Frankreichfeldzug. Umgruppierung und Verstärkung der deutschen Heeresverbände für den nächsten Schlag. Operation Rot.
Am 5. Juni ging es für die Soldaten weiter. Der eine Teil sollte östlich von Paris, der andere westlich von Paris nach Süden vorstoßen. Schon einige Tage später setzte sich die französische Regierung aus Paris ab. Italien trat in den Krieg gegen Frankreich mit ein.
Und von der Aisne aus stießen die Deutschen Richtung Paris vor.
Die französische Armeeführung konnte noch einmal eine zusammenhängende, allerdings dünne Verteidigungslinie improvisieren. Ihre Moral war angeschlagen, der Widerstand verzweifelt. Die Deutschen hatten jetzt leichtes Spiel. Ohne taktische Zwänge konnte die Luftwaffe, die praktisch keinen Gegner mehr hatte, und die schnellen Panzereinheiten das schlecht geführte französische Heer immer wieder überwinden.
Am 9. Juni erreichten die Soldaten der Heeresgruppe B die Seine westlich von Paris. Sie standen bald vor Rouen. Die Stadt glich einem Trümmerhaufen. Oberkommandierende Frankreichs meldete seiner Regierung, dass die Gefahr bestünde, dass sich seine Truppen auflösten.
Meine Herren, Norden wird angegriffen. Zunächst das Harte hier. Monampol, Kanal, Oas, Gehen. Hoffentlich sehen wir uns morgen früh bei Sonnenaufgang oben am Schmeidelamm. Doch auf Wiedersehen, meine Herren.
Das Tempo der deutschen Truppen hielt an. Die Auflösungserscheinungen der Franzosen wurden immer größer. Deutsche Truppen an der Marne. Der Schicksalsfluss von 1914. Diesmal gelang die Überquerung problemlos.
Der französische Sergeant Roux schrieb in sein Tagebuch: Im Nahkampf gehen die Deutschen nur wenige Meter entfernt an unseren Stellungen vorbei. Auch der Kanal ist besetzt. Das Bataillon ist trotz verhängter Todesstrafe geflohen. Ich habe immer an meine beiden Kinder gedacht. Werde ich sie noch einmal wiedersehen?
Soldaten. Diese Männer, die ihr Blut für Volk und Vaterland gaben, erleben mit dem überraschenden Besuch ihres obersten Befehlshabers, der als Soldat des Weltkrieges selbst schwer verwundet wurde, ihren stolzesten Tag.
Ein sich offensichtlich unbehaglich fühlender Feldherr besuchte seine Kriegsopfer.
Immer tiefer drangen die deutschen Truppen ins Innere Frankreichs vor. Die Bevölkerung flüchtete.
Die Soldaten der Heeresgruppe B nahmen die Normandie und die Bretagne. Die Heeresgruppe A besetzte Vichy und Lyon. Die Panzergruppe Guderian drehte ab zur Schweizer Grenze und schloss mit der von Saarbrücken kommenden Heeresgruppe C die Franzosen im Osten ein.
Die französischen Truppen kapitulierten regimenterweise. Der deutsche Lanzer freute sich auf Paris.
Am 14. Juni rückten deutsche Soldaten kampflos in Paris ein. Hitler ordnete an, dass aus diesem Anlass im Reich 3 Tage lang zu flaggen sei.
Sortez de la paille les fusils, la mitraille, les grenades. Ohé les tueurs à la balle et au couteau, tuez vite.
française a été causée par la force mécanique.
Am 18. Juni, schon mitten in der Agonie Frankreichs, hörte die Welt zum ersten Mal den Namen Charles de Gaulle, Brigadegeneral und Unterstaatssekretär im Kriegsministerium. De Gaulle flog nach London und erklärte, Frankreich habe eine Schlacht verloren, aber nicht den Krieg. Er rief seine Landsleute auf, den Krieg von den Kolonien aus und mit der Flotte fortzusetzen. Sein Ruf fand zunächst wenig Echo. Die Anhänger des Waffenstillstands, geführt von dem greisen Marschall Pétain, die durch einen Waffenstillstand mit den Deutschen versuchen wollten, zu retten, was zu retten war, setzten sich durch. Frankreich stand unter Schock. Es war innerlich kapitulationsbereit.
La Madeleine. Der Führer trifft zu früher Morgenstunde überraschend in Paris ein und besichtigt bei seiner Fahrt durch die Stadt auch dieses Bauwerk.
25. Juni. Hitler im Morgengrauen heimlich in Paris. Es war der Traum meines Lebens, Paris sehen zu dürfen. Ich kann nicht sagen, wie glücklich ich bin, dass er sich heute erfüllt hat.
Noch war der Frankreich-Feldzug nicht zu Ende. Noch gab es die unüberwindliche, legendäre Maginot-Linie.
Sie war die Folge des mörderischen Stellungskrieges 25 Jahre vorher. Noch tiefere Gräben, noch mehr Beton und noch wuchtigere Panzerkuppeln sollten Sicherheit bieten. So entstanden ganze Festungsstädte tief unter der Erde.
Aber diesmal waren die Deutschen nicht von vorn gekommen, sondern standen im Rücken des Feindes. Jetzt erst überquerten die Deutschen den Rhein, von West nach Ost.
Die Maginot-Linie, ein großes betoniertes Grab.
Reiter H.T. schrieb am 15. Juni 1940: Im Morgengrauen stürmen wir den toten Mann, dann immer weiter vor. Hunger. Wir trinken aus Pfützen gelbes Wasser. Die Elsässer im Fort ergeben sich. Dann geht es weiter über alte Trichter und Schlachtfelder des Weltkrieges.
Am 15. Juni war der französische Widerstand endgültig gebrochen. Zwei Tage später gab es keine geordneten Kämpfe mehr.
Frau B.K. aus Eichach. Das Schönste im Kino aber war die Wochenschau. Habe ich doch endlich den Führer gesehen, wie er vor Freude in den Boden stampft und ein herrliches Minenspiel zeigt.
Frankreich, das als stärkste Militärmacht gegolten hatte, war in nur 6 Wochen geschlagen.
Hitlers Blitzkrieg ließ Verdun vergessen. Verdun, Fanal des sinnlosen Sterbens im Ersten Weltkrieg. Deutsche wie Franzosen mussten in dieser Hölle ihr Leben lassen.
Musik.
22. Juni 1940. Unterzeichnung des Waffenstillstands von Compiègne. Hitler begnügte sich, für den Augenblick jedenfalls, mit symbolischen Gesten des Triumphs. Bei der Unterzeichnung des Waffenstillstands in dem historischen Salonwagen, in dem im November 1918 ein so anderer Waffenstillstand unterzeichnet worden war. Die französische Militärdelegation ist grußlos empfangen worden. Der Waffenstillstand selbst war nach hitlerischen Maßstäben milde. Frankreich wurde zu zwei Dritteln besetzt, behielt seine eigene Regierung für den Süden Frankreichs, seine Flotte und seine Kolonien und brauchte offiziell kein Gebiet abzutreten. Elsaß-Lothringen freilich wurde von Hitler trotzdem stillschweigend als annektiert betrachtet. Sein Besuch in Straßburg am 29. Juni war in diesem Sinn auch eine symbolische Geste. Hitler in Frankreich am Jahrestag der Unterzeichnung des Versailler Vertrages. Der Geschlagene, gefreit aus dem Ersten Weltkrieg, hatte die alte Schmach getilgt. So schien es. Und so dachten auch die Deutschen.
Juli 1940. Hitlers Panzerzug fuhr im Anhalter Bahnhof ein.
Nach 6 Wochen war der Krieg vorbei. Der Angstfeind Frankreich geschlagen. Siegestaumel in Berlin.
Die Siegesfeiern waren vor allem ein persönlicher Triumph Hitlers. Er hatte mit dem leichten und schnellen Sieg über Frankreich gegen die schweren Bedenken seiner Generale Recht behalten und hatte für lange Zeit keine militärische Opposition mehr zu fürchten. Er hatte auch gegen die Kriegsängste vieler Deutscher scheinbar Recht behalten und die unbeirrbaren Antis waren zu einer kleinen Gruppe geschrumpft. Hier eine solche einsame Stimme. Frau Carola Karg wurde 1935 wegen Widerstands zu lebenslanger Haft verurteilt.
Es kann man zweifeln, ob man jemals rauskommt. Wenn das so weitergeht, denn dieses Jubeln des ganzen deutschen Volkes, was man durch den Lautsprecher hörte, das war einfach unfassbar. Ich habe mir oft gesagt, die müssen doch auch wissen, dass Juden verfolgt werden. Das wissen sie doch. Sie wissen doch die Diktatur. Als ich noch draußen war, das geflügelte Wort war doch immer, halt deinen Mund, sonst kommst du nach Dachau. Jeder hat gewusst, was Dachau bedeutet. Also man konnte doch nicht mehr frei sprechen, konnte nicht begreifen, dass ein ganzes Volk diesen Siegesfeiern so zujubelte. Ich selber habe natürlich erlebt, drinnen dann, wir haben die ersten Französinnen kamen zu uns. Die haben uns erzählt, dass sie keinen halben Liter Milch mehr für ihre Babys bekommen hatten, dass die SS alles beschlagnahmt hatte. Also wir wussten diese Dinge und da waren diese Siegesfeiern und diese Reden und das ganze Jubeln schon sehr, sehr deprimierend.
Selbst ein Graf Stauffenberg, der spätere Widerständler, war damals mitgerissen. Überall knallten die Sektkorken. Siegen machte nun einmal Spaß. Alle erwarteten nach dem Sieg über Frankreich einen baldigen, triumphalen Frieden. Auch das schwang in dem Jubel mit. Eine neue europäische Ordnung schien in Sicht. Hitler genügte dieser Sieg nicht. Noch in diesem Julimonat gab er den Auftrag, einen Krieg gegen das verbündete Russland vorzubereiten.
In diesem Augenblick waren die frischen Soldatengräber vergessen. Einen ganzen Sommer lang schien die helle Siegessonne.